Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit zwei Büchern, die das Verdrängte und Verborgene ans Licht bringen wollen. Der Wiener Literaturwissenschaftler Rainer Just legt eine Abhandlung zum literarischen Komplex der Psychoanalyse vor. Und in Sarah Grants neuem Kriminalroman begibt sich die Ermittlerin auf die Suche nach ihrem eigenen Attentäter und auf eine Reise in ihre eigene Vergangenheit. Mit ihr beginnen wir. Claire de Witt ist wohl eine der ungewöhnlichsten Ermittlerinnen der Kriminalliteratur. Von inneren Dämonen gepeinigt und den Rauschmitteln nicht abgeneigt, ist Claire de Witt so aggressiv wie verletzlich. Fanatisch sucht sie nach der Wahrheit und läuft privat doch immer wieder vor dieser davon. Das Ende der Lügen ist Sarah Grants dritter Roman mit der selbsternannten besten Detektivin der Welt. Und eine Art Metakrimi ist der US-amerikanischen Autorin damit gelungen, meint unsere Büchermarktrezensentin Kirsten Reimers.
Claire de Witt, die Ich-Erzählerin in Sarah Grants Roman Das Ende der Lügen, erinnert sich, dass ihre Freundin Tracy einmal von einem Mann berichtet hatte. Nacht für Nacht stand er am Fenster eines Wohnheims und konnte sich nicht überwinden, hinauszuspringen. Ihm fehlte der Mut zu leben und die Kraft zu sterben. Bis er eines Tages erkannte, dass man sich selbst nicht entfliehen kann. Die einzige Chance, glücklich zu werden, besteht darin, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Claires Freundin Kelly widerspricht. Tracy hätte nicht von einem Mann gesprochen, sondern von einer Frau in einem Hotelzimmer. Nacht für Nacht saß sie am Fenster, konnte sich aber nie überwinden zu springen. Bis sie eines Tages erkannte, dass das, was gestern war, heute schon nicht mehr existierte. Die Welt wird jeden Tag wiedergeboren. Man kann der Vergangenheit und sich selbst also entkommen und neu anfangen. Das ist der einzige Weg, um glücklich zu werden. Die Vergangenheit hinter sich lassen oder mit ihr leben, das ist eines der zentralen Themen des Romans und eine der Fragen, vor der Claire de Witt davonläuft. In den 80er Jahren als Jugendliche lösten die drei Freundinnen Claire, Tracy und Kelly in New York Kriminalfälle, bis Tracy eines Nachts spurlos verschwand. Kelly und Claire scheiterten daran, sie zu finden. Von Schuldgefühlen zerrissen, verließ Claire wenig später New York.
Ich wurde die beste Detektivin der Welt, genau wie ich es mir erträumt hatte. Ich löste die Rätsel meiner Klienten und förderte ihre Geheimnisse zutage. Ich trat in ihr Leben, riss es nieder und fand genau das, was sie brauchten, um ihr Leben wieder aufzubauen. Ich traf Menschen, die auf Erden alles besaßen, außer dieser einen Sache, die sie am wenigsten wollten und am meisten brauchten. Die Wahrheit. Ich löste jeden Fall, der mir unterkam. Außer meinem eigenen.
Claires Fälle tragen so poetisch trashige Namen wie »Die Spur des goldenen Schmetterlings« oder »Der Fall des Fluchs der weißen Perle in der Gruft des verlorenen Goldlotos«. Ihre Ermittlungsmethode basiert auf einem schmalen Büchlein mit dem Titel Detection von Jacques Sillette, einem Detektiv aus den 50er Jahren. Während die einen Sillette als Scharlatan belächeln, ist Detection für Claire weit mehr als ein Ratgeber.
Ein Buch, das einem durch Mark und Bein ging und einen Menschen umkrempeln konnte. Es durchbohrte den Schutzschild, den man sich im Laufe seines Lebens ums Herz gelegt hatte und bewies, dass man die ganze Zeit das Falsche beschützt hatte. Wenn man dem Buch auch nur mit einem Hauch von Ehrlichkeit begegnete, schenkte es einem ein neues Leben und legte das alte, bessere in Schutt und Asche.
Das Ende der Lügen spielt auf drei verschiedenen Zeitebenen, auf denen Claire de Witt mit drei unterschiedlichen Fällen konfrontiert ist. Zum einen geht es um das spurlose Verschwinden von Tracy in den 80er Jahren. Außerdem untersucht die Detektive im Jahr 1999 den Tod eines Künstlers. Und im Jahr 2011 beschäftigt sich Claire mit der Frage, warum jemand einen Mordanschlag auf sie verüben wollte. Diese drei Stränge sind eng miteinander verwoben und verschränkt zu einem beziehungs- und anspielungsreichen Netz. Sie werfen erhellende Lichter aufeinander und machen das Geschehen gleichzeitig immer vager. Denn Claire de Witt ist eine unzuverlässige Erzählerin. Nicht aus Kalkül, nicht weil sie die Leser irreführen will, sondern weil sie sich selbst belügt. Vielleicht aus Schuldgefühlen, vielleicht aus Verdrängung, aus Selbsthass oder aufgrund der vielen Tabletten, die sie fortwährend einwirft. Upper, Downer, Schmerzmittel, bei Dealern gekauft oder von anderen Menschen gestohlen. Claire ist von Selbstzerstörung getrieben und hat ihre Aggressionen nicht im Griff, weder sich selbst noch Dritten gegenüber. Was andere von ihr denken, ist ihr vollkommen egal. Ihr geht es einzig darum, die Wahrheit aufzudecken. Doch womöglich ist sie gar nicht die beste Detektivin der Welt. Und vielleicht hat es Tracy nie gegeben. Was Claire DeWitt erzählt, ist von leisen Widersprüchen durchzogen. Manchmal sind es nur Nebensächlichkeiten, die jedoch, geht man ihnen nach, alles in Frage stellen, auch Claires Wahrnehmung.
Langsam trippelte die Maus auf mich zu und blieb kurz vor mir stehen. Ich beugte mich weiter vor, ging auf alle Viere und streckte mich bäuchlings am Boden aus, um mit der Maus auf Augenhöhe zu sein. Ich sah, dass sie etwas in ihren winzigen, unheimlichen Mäusehänden hielt. Es war, was sonst, eine Ausgabe von Jacques Sillets Detection. Die Maus schlug Seite 45 auf. Rätsel sind wie Termiten. Selbst wenn man nicht weiß, dass sie da sind, bohren sie Löcher ins Fundament und eines Tages ist alles schief und krumm und man versteht nicht, warum einem das eigene Haus so beängstigend und fremd erscheint. Manchmal besteht die Lösung darin, sich ein neues zu bauen. Manchmal muss man alles in Brand stecken.
Das Ende der Lügen wirft immer wieder aufs Neue die Frage auf, was von Menschen bleibt, wenn sie verschwinden, was das Verschwinden mit denen macht, die zurückbleiben und wie es jene traumatisiert, die verschwinden. Wer ist man, wenn alles weg ist? Wer ist man, wenn man sich nicht über andere definiert? Und was ist mit der Wahrheit, die Claire so zwanghaft sucht?
Sillett schrieb, ungelöste Rätsel machen mehr Freude als gelöste. Die Möglichkeiten faszinieren uns. Sobald die Wahrheit ans Licht kommt, sind alle anderen Möglichkeiten tot und massakriert. Wir werden auf das Unangenehmste allein gelassen, nackt, zwischen unseren haltlosen Spekulationen und unseren blinden Flecken. Das Leben ist immer dann am schönsten, wenn die Würfel noch in der Luft sind.
Claire DeWitt ist eine Detektivin auf der Suche nach sich selbst, während sie gleichzeitig alles daran setzt, um sich selbst zu entkommen. Sie ist von stahlharter Zartheit, an deren Kanten man sich hoffnungsvolle Wunden schlägt. Am Ende sind nicht alle Rätsel gelöst. Auch viele der Lügen sind nicht aufgedeckt. Doch für einen kurzen Moment, in dem alles in der Schwebe ist, in dem die Lösung des nächsten Rätsels wie ein Versprechen aus der Zukunft aufscheint, ist das Glück zum Greifen nah.
Das sagt Kirsten Reimers über Sarah Gran, Das Ende der Lügen, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Eva Bonnet und erschienen im Heine Verlag München, 347 Seiten, 16 Euro. Aufschlussreich könnte es bestimmt werden, wenn Sarah Grans impulsive Ermittlerin auf der Couch läge und sich einer Psychoanalyse unterzöge. Literarischen Figuren ist dieses Verfahren nämlich nicht ferner als realen Personen. Schließlich entwickelte der Begründer dieser Disziplin, Sigmund Freud, seine Theorie auch an literarischen und fiktiven Fallbeispielen. Rainer Just, Literaturwissenschaftler und Dozent an der Universität in Wien, setzt sich nun ausführlich mit den literarischen Seiten Sigmund Freuds auseinander. Sein soeben erschienener Band trägt den Titel »Der Tod, die Liebe, das Wort« zum literarischen Komplex der Psychoanalyse. Peter Henning hat ihn gelesen.
Der Freud-Forschung zufolge hat der österreichische Neurologe und Tiefenpsychologe Sigmund Freud den Grundgedanken seiner Psychoanalyse erstmals in einem auf den 15. Oktober 1897 datierten Brief an seinen Freund, den deutschen Hals-Nasen-Ohrenarzt und Sanitätsrat Wilhelm Fließ, formuliert. Darin heißt es:
Ein einziger Gedanke von allgemeinem Wert ist mir aufgegangen. Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und hatte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit, wenn auch nicht immer so früh wie bei den hysterisch gemachten Kindern. Wenn das so ist, versteht man die packende Macht des Königs Ödipus trotz aller Einwendungen, die der Verstand gegen die Fatumsvoraussetzungen erhebt, und versteht, warum das spätere Schicksalsdrama so elend scheitern musste. Jeder der Hörer war einmal im Keime und in der Fantasie ein solcher Ödipus, und vor der hier in der Realität gezogenen Traumerfüllung schaudert jeder zurück, mit dem ganzen Betrag der Verdrängung, der seinen infantilen Zustand von einem heutigen trennt.
Schon hier, so schreibt der Wiener Literaturtheoretiker Rainer Just im Vorwort zu seiner raumgreifenden Untersuchung zum literarischen Komplex der Psychoanalyse Freuds, ist alles da. Die literarische Ursuppe der Psychoanalyse, die epistemologische Mixtur aus Mythos und Wunsch, Traum und Schicksal, Fantasie und Erinnerung, Kindheitsdrama und Identitätsspiegelung. Und von Anfang an, so Just weiter,
stand die Psychoanalyse in Konstellation mit der Literatur. Von Beginn an und bis zuletzt setzte sie sich mit dem Gegendiskurs der Fantasie auseinander. In dieser literarischen Auseinandersetzung entwickelte Freud seine psychoanalytischen Grundtheoreme. Im Fiktionalen und Imaginären fand er die Realität seines spekulativen Gedankengebäudes beglaubigt. Eine prekäre, eine paradoxale, eine nonkonformistische Konfirmation, die funktionierte, weil sowohl der Untersuchungsgegenstand als auch das investigative Medium dieselben waren. Es ging um die Unheimlichkeit des Menschen, die durch die Sprache zu Bewusstsein kommt.
Literarische Werke, so Freud, enthalten analog zum Tagtraum eine Oberfläche, die durch Sublimierung bzw. Repression von unbewussten Wünschen oder Begierden entstanden ist. Ihr Inhalt kann, so Freud weiter, mit Hilfe verschiedener psychoanalytischer Deutungsverfahren entschlüsselt werden. So enthielten etwa seine Traumdeutungen aus dem Jahr 1900 bereits eine Reihe solcher durch Kondensation entstandener Imagines und Muster sowie deren sich anschließende Deutungen. Dementsprechend behauptet die explizit auf Freud zurückgehende psychoanalytische Literaturtheorie, die Just in seinem Buch anhand zahlreicher Literaturbeispiele veranschaulicht, eine enge Verbindung zwischen den Gesetzen von Traum oder Tagtraum und denen jeglicher Art von Fantasie, also auch der dichterischen Fantasie. In seinem Buch schreibt Just:
Freud folgte Marx und Nietzsche. Er ging dabei aber über die soziologischen, historischen und philosophischen Reflexionsbewegungen hinaus und schuf einen neuen Diskurs, die Psychoanalyse, welche es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Gesetze des Unbewussten zur Aufklärung zu bringen. Ein ungeheures Unterfangen, bei dem Freud vor allem auf einen unwissenschaftlichen Kooperationspartner vertraute, die Literatur.
Und das Ergebnis dieser unwissenschaftlichen Koalition, wie Just die von Freud angestrebte Liaison zwischen Seelenkunde und Literatur nennt, ist verblüffend. Denn seit je träumte die Literatur, so Just,
von der Erkenntnis des Traums, die Freuds Analyse ihr lieferte. Doch der Pakt von Literatur und Psychoanalyse schillert auch ambivalent, da überall, wo große Begeisterung im Spiel ist, nicht nur Dank und Anerkennung folgen, sondern auch aggressive Konfrontations- und Abwehrmanöver.
So sprach etwa der erst kürzlich verstorbene Schweizer Arzt und Ideengeschichtler Jean Starobinski in Bezug auf Freuds Versuch, Literatur und Psychoanalyse zusammenzudenken, leicht despektierlich von Freuds literarischem Komplex und einer gewissen Abhängigkeit seiner Folgerungen von affektmächtigen Gedanken und Interessenkreisen. Tatsächlich war Freud in hohem Maße von der Literatur affiziert. Just geht sogar so weit, von einer Ergriffenheit Freuds für sie zu sprechen.
Freud war Wissenschaftler und Schriftsteller, ein poetischer Denker der Aufklärung, der wie kaum ein anderer vor ihm die Arbeit auf sich nahm, im Akt einer unerbittlichen Selbstanalyse auch die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche zu erforschen.
So ruft Rainer Just, der seit 2004 Literaturtheorie an der Universität Wien lehrt, im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der literarischen Seite in Freuds Werk immer neue Fallbeispiele aus der Literaturgeschichte der vergangenen 100 Jahre auf, um zu veranschaulichen, wie eng Freuds Literaturtheorie mit seiner Gesellschaftskritik verzahnt ist. Das führt von Analogien in Kafkas Roman Das Urteil bis hin zu Explorationen der Werke von Arthur Conan Doyle, Wladimir Nabokov oder Gustave Flaubert. Und das ist höchst interessant, leider aber allzu oft in einem streng wissenschaftlichen Duktus abgefasst, was die Lektüre oft unnötig erschwert. Freuds Literaturtheorie belegt anhand dieser Beispiele die signifikanten Zusammenhänge zwischen Literatur und Psychoanalyse, ohne die Schreiben als literarische Befragungsform des Ichs oder der Psyche nicht funktioniert. So heißt es stellvertretend in den poetologischen Überlegungen des Schweizer Schriftstellers Paul Nizan, der eher von Anfang an von einer unauflöslichen, sich wechselseitig bedingenden Beziehung zwischen dem Schreiber und seinem Unbewussten ausging, über seinen Landsmann Robert Walser?
Er war ganz innerlich, lebte fast nur mit Geist und Gehirn. Alles Geschriebene diktierte ihm die Seele, also das Unbewusste.
und bei dem 1995 in Paris verstorbenen rumänischen Denker E.M. Cioran heißt es entsprechend?
Das Ich ist das einzige Thema des Schriftstellers.
Über seine literarisch-psychoanalytischen Untersuchungen hinaus ist Justs Buch aber vor allem das. Eine unverhohlene Empfehlung, den Begründer der modernen Psychoanalyse zu lesen oder wiederzulesen. Denn, so fragt Just rhetorisch, um sich sogleich selbst die abschließende Antwort zu liefern?
Ist Freud tot? Nein, ist er nicht. Der positivistische Zeitgeist hat ihn nur für tot erklärt, um in Ruhe weiterherrschen zu können. Doch sein skandalöses Werk bleibt anstößig, wirkt als monolithischer Denkanstoß weiter. Auch wenn man es immer wieder zu verdrängen, ja zu verwerfen sucht. Es kehrt zurück. Es spukt. Es zieht seine Stärke aus seinem Veralten.
Das schreibt Rainer Just in »Der Tod, die Liebe, das Wort« zum literarischen Komplex der Psychoanalyse. Sie hörten eine Rezension von Peter Henning über das Buch. Es ist erschienen im Klever Verlag Wien und 522 Seiten kosten 48 Euro. In eine verborgene, sogar in eine vergessene Welt führt sie heute Nacht auch unser Mitternachtskrimi. Mit The Lost World schuf Arthur Conan Doyle einen Klassiker der Abenteuerliteratur, die Mutter aller Jurassic Parks. Doyle erzählt in Die vergessene Welt von dem jungen Journalisten Edward Malone. Der soll den Zoologen Professor Challenger auf seiner tollkühnen Expedition begleiten. Es geht in eine entlegene Gegend am Amazonas und Professor Challenger ist sich sicher, hier Dokumente einer vergessenen Welt aufzuspüren. Ja, auf lebendige Dinosaurier hofft er sogar. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Mitternachtskrimi.
Natürlich sind die Aufzeichnungen von diesem Malone ausgemachter Unsinn und nichts weiter als ein billiges Groschenromankonstrukt.
Na eben.
Das allerdings äußerst unterhaltsam ist. Das hier liest sich spannender als jeder Sherlock-Holmes-Roman.
Sir Arthur Conan Doyle würde niemals derartigen Unsinn verfassen. Es läge unter seiner Würde.
Es ist heute fast genau ein halbes Jahr her, dass eine Gruppe von vier Männern zu einer Expedition aufbrach, die sie bis weit in den südamerikanischen Dschungel führte. Sie wollten herausfinden, ob es an einem Ort, dessen Name streng geheim gehalten wird und den wir alle nur als die vergessene Welt kennen, auch heute noch lebendige Dinosaurier gibt.
Was zum Henker?
Was ist jetzt? Fortsetzung folgt. Na, das darf doch wohl nicht wahr sein.
Den ersten Teil des Mitternachtskrimis »Die vergessene Welt« von Arthur Conan Doyle hören Sie heute Nacht in voller Länge um 0.05 Uhr. Aus dem Englischen wurde das Stück übertragen von Frank Gustavus, er führte auch Regie, und der zweite Teil der vergessenen Welt folgt dann eine Woche später. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit dem Screen, der zurücktoucht. Forscher präsentieren das erste haptische Display. Und wo das Display den Zeigefinger sanft toucht, ist es das Kunstwerk, das uns mächtig packt, um noch einmal mit Sigmund Freud zu sprechen. In seiner Studie zum Moses des Michelangelo schreibt Freud: Was uns so mächtig packt, kann nach meiner Auffassung doch nur die Absicht des Künstlers sein, insofern es ihm gelungen ist, sie in seinem Werk auszudrücken. Um genau solche Absichten und um Literatur, die uns mächtig packt, geht es auch morgen wieder im Büchermarkt. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.